Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und wir treffen uns jede Woche hier im Podcast, um über die aktuelle Situation an den Märkten und an der Börse zu sprechen. Ja, und das Thema der heutigen Folge liegt ganz schwerpunktartig bei Inflation und Zins- und Geldpolitik. Also heute mal keine Einzelwerte, die ihr zu hören bekommt, aber ich denke mal auch ein spannendes Thema, gerade in der aktuellen Situation. Starten wir doch allerdings wie gewohnt zu Beginn mit einem Blick auf die, ja, Marktsituation im Moment, da sieht's ja eigentlich gar nicht mal so gut aus. In den vergangenen Tagen fallende Kurse, wo man nur so hinsieht. Die Charttechniken haben sich deutlich verschlechtert. Was treibt denn im Moment die Kurse so nach unten?
Ja, also da hast du vollkommen richtig zusammengefasst. In den vergangenen Tagen mussten die Anleger an der Börse schon richtige Nerven aus Drahtseilen aus Stahl haben, denn hier ging es wirklich in nur wenigen Tagen deutlich abwärts. Ich gucke ja dann meistens entweder auf den S&P oder auf den DAX. Ich meine, den DAX werden sicherlich unsere Zuhörer jetzt mehr interessieren. Da ging es ja zeitweise bis fast auf 13.000 Punkte wieder runter. Zur Erinnerung, das Tief, das letzte richtige Tief im März diesen Jahres lag bei rund 12.500 Zählern. Also da merkt man schon, da ist die Lücke zum Märztief gar nicht mal so groß mehr. Ja, was ist passiert? Letzten Endes dreht sich eben alles um Sorgen, dass die Inflation sowohl in der Eurozone als auch in Amerika aus dem Ruder läuft und dass dadurch die Noten bzw. die Zentralbanken gezwungen sind, hier deutlich schärfer gegenzusteuern. Aber wir werden ja heute an dieser Stelle nochmal ein bisschen das genauer unter die Lupe nehmen, warum denn die Sorgen bestehen und was das dann alles für Folgen haben könnte. Tatsache bleibt, wir haben jetzt kurz vor dem Quartalsende, das ist ja wieder im Juni, also das heißt im Juli, August werden wir uns an dieser Stelle wieder intensiv mit den Quartalsberichten von den Unternehmen unterhalten. Mhm. Aber so kurz vor dem Quartalsultimo wird halt relativ deutlich, dass die Unternehmen in einer sehr, ich möchte es mal freundlich ausdrücken, herausfordernden Umgebung operieren müssen. Wir sehen es ja vor allen Dingen auch an den Technologiewerten, die ja durch die Bank in den letzten Wochen richtig kräftig eins auf die Mütze bekommen haben. Und auch das Thema zum Beispiel Value versus Growth, was ja eigentlich auch gerne mal gespielt wird, selbst das hat ja in den letzten Wochen nicht immer so tatsächlich gezogen. Mit der Folge, dass eben gerade institutionelle Investoren oftmals regelrecht Tabula Rasa bei ihren ganzen Assets bzw. Vermögenswerten gemacht haben. Und das ergibt insgesamt eine Stimmungslage, wie sie fast schlechter nicht sein könnten. Ich habe jetzt den genauen Indexstand jetzt nicht parat, aber es gibt ja so eine Sentiment-Indizes für die Anlegerstimmung und die bewegen sich derzeit auf extrem niedrigem Niveau. Also das sagt schon, hier ist wirklich die Hütte am Brennen.
Dann wären wir an dieser Stelle auch schon bei unserem Schwerpunktthema, nämlich der Inflation und der Geldpolitik. Ja, es ist ein ziemlich sperriges Thema, vielleicht auch ein bisschen schwer verständlich, warum diese Zusammenhänge alle so passieren, wie sie passieren. Aber letztendlich ist es ja nicht nur für uns als Verbraucher interessant, sondern auch für die Kapitalmärkte und die einzelnen Unternehmen. Wir wollen in dieser Folge mal so ein bisschen versuchen, das ganze Thema aufzudröseln und ja, starten wir doch einfach mal mit der Frage, warum ist die Inflation im Moment überhaupt in solchen Höhen? Also wie kommt es zu dieser ja exorbitanten Höhe im Moment?
Ja, letzten Endes, um das mal ganz, ganz einfach zu formulieren, Corona, Corona, Corona. Wir hatten ja 2020, hatten wir ja schon beginnt, relativ starke Wohlstandsverluste bei den Unternehmen, starke Wachstumsverluste. Und dann, als ich die ganze Sache dann anfing, so ein bisschen wieder zu normalisieren, wo dann 2021 so nach und nach die Restriktionen wieder aufgehoben worden sind, ploppte das ja alles wachstumstechnisch richtig nach oben. Das heißt, wir hatten hier plötzlich eine Übernachfrage in einem Markt, der schlichtweg auf diese höhere Nachfrage nicht vorbereitet war. Wir hatten kaum Kapazitäten, zum Beispiel bei den Transportwegen, vor allen Dingen aus Übersee, also auf dem Wasserweg. Das war natürlich am Ende für die Reedereien ein super Geschäft. Also die Frachtraten sind ja schier explodiert. Die haben richtig Kohle damit verdient. Aber trotzdem konnten natürlich die Kapazitäten nicht so schnell aufgebaut werden. Und das steigerte natürlich die Preise. Und vor allen Dingen auch bei den Rohstoffen kamen die Rohstoffpreise, ploppten nach oben. Wir hatten das ja in der, glaube ich, in der letzten Folge gerade besprochen, hier dieser eventuelle Beginn eines Superzyklus bei Rohstoff und Rohstoffaktien, weil einfach die Lieferanten nicht mit der Nachfrage hinterherkamen. Und dann haben wir natürlich das ganz große Problem China gehabt, denn China ist von Stunde Null dieser Corona-Pandemie an sehr, sehr restriktiv vorgegangen. Und wir haben es ja auch in den letzten Monaten wieder gesehen, während alle Welt letzten Endes sich geöffnet hat, selbst die übervorsichtigen Deutschen, gibt es in China immer noch partielle Lockdowns. Und das hat alles zum Beispiel die Produktionskapazitäten dort extrem beschädigt und verzögert und beschränkt. Und das führte wiederum dazu, dass wir uns hier seit Monaten mit Themen wie Chipknappheit, Rohstoffknappheit, Lieferkettenunterbrechung etc. Beschäftigen müssen. Und das alles dann aggregiert in steigenden Preisen. Und das ist die Inflation, die wir jetzt sehen. Genau. Das ist die Inflation, die wir jetzt sehen.
Warum ist es denn jetzt aber schlecht? Ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer davon geredet, Inflation ist auf einem Nullpunkt. Jetzt haben wir ein bisschen Inflation, jetzt ist es auch wieder nicht so ganz gut. Was ist denn eine gute und was ist denn eine schlechte Inflation?
Ja, also das, was wir jetzt momentan haben, ist eindeutig eine schlechte Inflation.
Weil sie zu hoch ist?
Weil sie zu hoch ist, genau. Also wir hatten ja jetzt gerade, ich glaube, also in dieser Woche wurde ja zum sowohl für Amerika als auch für die Eurozone wurden ja Rekordinflationsraten gemeldet von, also Eurozone waren zum Beispiel 8,1%. Und das ist meilenweit über dem, was die Notenbanken als gut ansehen. Sowohl EZB als auch FED hatten in den vergangenen Jahren ja immer mit einem Inflationsziel von 2% gearbeitet. Diese 2%, um das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen, werden als sinnvoll erachtet, weil in dieser Größenordnung hilft die Preisteuerung einerseits durch die leichte Geldentwertung, dass die Konsumenten angehalten werden, nicht nur zu sparen, sondern auch zu konsumieren. Andererseits hilft diese leichte Preisteuerung den Unternehmen zum Beispiel auch Preissteigerungen durchzusetzen und damit ihre Umsätze und Gewinne zu steigern. Und das hat sich dann letzten Endes in der makroökonomischen Betrachtung und geldpolitischen Betrachtung eben so ein bisschen eingebürgert, dass man sagt, also so ein Bereich zwischen 2 und 3%, das ist gut, das hält die Verbraucher sozusagen an zu konsumieren. Andererseits gibt's den Unternehmen die Möglichkeiten, ihre Gewinne und Umsätze zu steigern. Das ist also eine gute Inflation. Jetzt sind wir das 3- bis 4-fache über diesem als gut befundenen Niveau. Und das heißt, wir haben hier eine galoppierende Preisteuerung, die vor allen Dingen in verschiedenen Warenmärkten überschießt. Vielleicht hat schon der eine oder andere von euch mal die Auflistung in den einschlägigen Zeitungen oder im Internet gesehen, was das zum Beispiel in Deutschland bedeutet, welche Preisteuerungen wir jetzt hier in den letzten Wochen erlebt haben. Natürlich alles unter der Begründung oder mit der Begründung Ukraine-Krieg, höhere Energiekosten. Das spielt natürlich auch mit da hinein, aber ich sag's mal so, man hat natürlich auch als Verbraucher so ein bisschen das Bauchgrummeln und sagt, na, jetzt wird hier mit dieser Begründung einfach mal Kasse gemacht von verschiedenen Unternehmen und Anbietern. Aber das sind natürlich Größenordnungen, wenn sich die Nahrungsmittel um 20-30% verteuern, dann sind das Größenordnungen, wo man sagt, das wirkt letzten Endes den normalen Konsum ab und sorgt dafür, dass die Leute quasi nicht mehr ausgeben, sondern alles versuchen ranzuklammern. Sie versuchen nur noch das Nötigste zu kaufen, weil sie auch schlichtweg nicht mehr Geld in den Portemonnaie bekommen. Mhm. Wir haben ja hier noch keine Zweitrundeneffekte, sprich entsprechende hohe Lohnsteigerungen. Die werden wir sicherlich auch nicht bekommen. Also da haben wir quasi eine überschießende Inflation, die kontraproduktiv ist. Und um nochmal auf die andere Seite zu wechseln, wenn wir keine Inflation haben, sondern eine sogenannte Deflation, das ist also sozusagen auf volkswirtschaftlicher Ebene die Preise fallen, das ist wiederum auch nicht gut. Denn wenn ein Mensch, ein Verbraucher oder ein Unternehmen rational handelt und sieht, die Preise fallen, dann wird man auch nicht investieren, dann wird man auch nicht konsumieren, wenn man dann wartet abwartet, weil man denkt, es wird ja noch billiger. Und das ist natürlich dann auch kontraproduktiv für das Wirtschaftswachstum, denn so immer noch zur Erinnerung, ein Großteil des Wirtschaftswachstums wird eben durch Unternehmensinvestitionen und durch privaten Konsum verdient.
Ja gut, jetzt ist es ja aber die Hauptaufgabe einer EZB oder eben generell einer Notenbank, dass sie gegen solche Preisteuerungen etwas unternehmen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da im Moment nicht genug passiert. Warum fällt es denn den Notenbanken im Moment so schwer, dagegen zu steuern?
Naja, ich glaube, sie sind durch diese massive Teuerung wirklich überrascht worden. Wobei man hier sicherlich ein bisschen unterscheiden muss. Was für Aufgaben hat denn eigentlich eine Notenbank? Die FED ist ganz klar, die hat zwei oder besser gesagt eigentlich drei wichtige Aufgaben für sich deklariert. Neben der Preisstabilität, also sprich dem Inflationsthema, ist sie der Wachstumsförderung verpflichtet, also ein zinspolitisches Umfeld zu schaffen, in dem Wirtschaftswachstum möglich ist und andererseits halt einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt sicherzustellen. Deswegen hören wir ja auch relativ regelmäßig diese Einschätzungen zum Arbeitsmarkt in Amerika, zu den neu geschaffenen Stellen, ob sie jetzt nur mehr sind als erwartet oder weniger. Mhm. Weil das ist auch so ein wesentliches Steuerungsinstrument oder ein Indikator, nach dem sich die FED ausrichtet. Bei der EZB gibt es zum Beispiel bislang diese Wachstumskomponente überhaupt nicht. Die EZB war ursprünglich eigentlich hauptsächlich dafür gegründet worden, um die Preisstabilität in der Eurozone zu gewährleisten. Und danach hat sie auch ihr Handeln ausgerichtet. Und nun haben wir halt relativ unterschiedliche Herangehensweisen. Bei der FED, die ja schon jetzt inzwischen drei Zinserhöhungen durchgeführt hat und auch bei den Anleihenkäufen deutlich zurückgegangen ist, die hatte ja im Blick auf der einen Seite sicherlich die Inflationserwartung, die man aber nicht so stark auch gesehen hat. Da hatte man, also wenn man noch mal ganz weit zurückdenkt, dachte man, okay, ja, vielleicht 3%, 4%, aber das ist alles nicht so wild. Mhm. Auch da hat man sich halt verrechnet. Aber man hatte letzten Endes auch vor allen Dingen im Blick, dass man das neu erblühte Wachstum in Amerika, in der amerikanischen Wirtschaft halt nicht gleich wieder abwürgen möchte, wollte. Die EZB ihrerseits, die hat nun eine komplette Fehleinschätzung eigentlich der Inflationsentwicklung gemacht, weil da ging es ja bis vor kurzem immer nur darum, dass man gesagt hat, naja, das ist alles nur temporär, das wird sich nicht verfestigen und deswegen können wir auch die Füße stillhalten. Natürlich gibt es für dieses Stillhalten der Füße auch noch einen anderen Grund, aber zu dem, glaube ich, kommen wir gleich noch.
Ja, die US-Notenbank Fed, die, wie du gerade schon sagtest, hat ja in der Vergangenheit ein bisschen mehr was dafür getan. Und sie haben anscheinend auch die besseren Karten in der Vergangenheit dafür gehabt. Naja, jetzt haben sie auf jeden Fall die Samthandschuhe ausgezogen und haben jetzt nochmal am Mittwoch verkündet, dass sie den Leitzins um gleich 75 Basispunkte anheben möchten. Klingt für mich ganz schön viel. Ist nicht so üblich, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also das letzte Mal, dass man so tief sozusagen in die Zinskiste gegriffen hat, war, glaube ich, jetzt 1994. Also sind schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber man hat natürlich gesehen, die Hoffnung, die wir zum Beispiel im April hatten, dass sich die Inflationsentwicklung wieder schon mal ein bisschen abschwächen könnte, die haben halt sich mit den letzten Inflationsdaten wieder zerschlagen. Also hier muss man wirklich ein bisschen ins Detail dann oder auf das Detail schauen. Wir hatten, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, wir hatten eine Veränderung der Preisteuerung auf Monatsbasis im März von 0,7, im April von 0,5. Da dachte man, okay, da gibt's dann so eine kleine rückläufige Entwicklung und die US-Notenbank kann halt vielleicht mit 2, 3, 50er Schritten dagegen steuern. Aber jetzt war sie im Mai auf Monatsbasis wieder 1%. Also das heißt, es hat sich plötzlich wieder beschleunigt und da musste sie einfach richtig massiv gegen treten. Und die Notenbank, die amerikanische Notenbank, die hat da auch letzten Endes ja relativ großen Spielraum, weil sie ist also politisch ziemlich unabhängig, eine der mit am unabhängigsten Notenbanken, kann man eigentlich so sagen, was ihre geldpolitischen Entscheidungen angeht. Und sie hat auch in der Vergangenheit immer wieder nachgewiesen, wenn es kritische Situationen gibt, dann geht sie, beziehungsweise dann zeigt sie mal so ein Warnsignal in den Markt, wartet vielleicht noch 1, 2 Monate und wenn dann nichts passiert oder sich sogar noch die Situation noch ein bisschen verschlechtert, dann haut sie richtig drauf. Das hat sie früher schon richtig häufig gemacht. Und das sendet dann, oder das hat dann immer so ein Schocksignal in den Markt gesendet. Aber wenn man sich dann anschaut, was danach immer passierte, hat sich eigentlich in vielen Fällen das als richtig erwiesen. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, diese Vorstellung vom sogenannten Soft Landing, wenn ich das jetzt mal nochmal einführen darf. Soft Landing heißt, durch Zinserhöhungen wird das Wirtschaftswachstum deutlich abgekühlt, aber bleibt trotzdem noch positiv. Aber dieses Soft Landing funktioniert meistens nicht, also in den ganz, ganz wenigsten Fällen. Aber die Fed scheint sich entschlossen zu haben, es auch zu riskieren, dass die US-Wirtschaft für eine kurze Zeit in die Rezession geht, wenn man mit solchen massiven Schritten halt letzten Endes es schafft, die Inflationsraten wieder auf ein normales Maß zurechtzustutzen. Also da zeigt sie deutlich mehr Durchschlagskraft als beispielsweise die EZB.
Bei der machen wir jetzt auch gleich mal weiter. Die hat zwar in der letzten Woche angekündigt, dass sie jetzt auch die Zinswende einläuten möchte. Trotzdem steht die weiterhin ja immer noch sehr in der Kritik, wenn es um die Geldpolitik geht. Warum? Warum sind die Bürger im Moment nicht zufriedenzustellen mit dem, was sie tun?
Ja, also wie gesagt, die EZB, die hat ja sehr lange zugewartet, ehe sie überhaupt diese ganze Problematik der Inflationsentwicklung als solche wahrgenommen hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Diskussionen im EZB-Rat, die ja dann auch immer öffentlich durchgestochen worden sind in den Medien, dass dort so der sogenannte Kampf zwischen den Falken und Tauben tobt. Also Falken im geldpolitischen Sinne sind ja die Notenbanker, die halt sich für Zinserhöhungen aussprechen, also für eine straffere Geldpolitik. Die Tauben sind dann immer die, die eher für moderate Steigerungen beziehungsweise für das Beibehalten des aktuellen Kurses sind. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte ja erst kürzlich auch noch in einem sehr unüblichen Schritt per Blogbeitrag auf der EZB-Seite sozusagen die damaligen Hoffnungen auf eine schnelle Zinserhöhung in der Eurozone erstmal so per Basta-Ausruf, sprichwörtlich ein Basta-Ausruf, erstmal abgebügelt. Allerdings sind wir jetzt schon ein paar Wochen wieder weiter und die Lage sieht ganz anders aus. Das Problem, wie gesagt, bei der EZB ist, die Fed muss sich nur um ein Land kümmern. Die EZB um 27. Beziehungsweise, jetzt, ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht als Unwissen. Ich glaube, wir haben 27 EU-Mitglieder und ziehen wir noch ein paar ab, dann sind wir bei der Eurozone. Aber es sind ja trotzdem noch genügend Euro-Länder, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Und wir erinnern uns, die Bandbreite der fiskalischen Solidität, um es mal ganz freundlich auszudrücken, ist doch sehr breit.
Mhm. Und 19 Länder sind übrigens in der Eurozone.
Dankeschön. Okay, also ein paar weniger als die 27. Aber 19 Länder unter einen Hut zu bringen, ist auch schon eine ziemliche Kraftanstrengung. Und deswegen ist es bei der EZB schon fast Tradition, dass sie in ihrer Geldpolitik wie man immer so schön sagt, behind the curve ist, also den Entwicklungen nachläuft. Mhm. Und das meistens auch noch in einem Abstand, der ja schon sehr, sehr grenzwertig ist. Wir erinnern uns mal, wenn man doch mal ein bisschen gedanklich zurückgehen, an die Finanzkrise, an die Eurokrise. Es hat so lange gedauert, bis die EZB darauf wirklich mit entsprechenden Maßnahmen reagiert hat. Wo die Fed schon die auch damals die Samthandschuhe ausgezogen hatte, beziehungsweise nicht die Samthandschuhe ausgezogen ist, Quatsch, sondern auch Maßnahmen ergriffen hat, wie Anleihenkäufe etc. pp. Als dann die Finanzkrise abgearbeitet war, hat die Fed ja relativ schnell die Zinswende damals wieder eingeläutet, um sich Spielraum zu erarbeiten, weil sie natürlich wusste, die nächste Krise kommt bestimmt. Das ist ja man kann ja darüber streiten, wie man will, aber Krisen sind ein Wesenszug des Kapitalismus. Man muss halt bloß mit diesen Krisen umzugehen wissen. Und die Fed kann damit umgehen, weiß auch, dass die nächste Krise kommt und versucht jedes Mal, sich möglichst schnell Spielraum zu erarbeiten. Die EZB ist dabei einfach eine lahme Ente, muss ich einfach mal so ausdrücken. Ja, in dieser Situation stecken wir jetzt auch letzten Endes, ne? Also wir hatten eine galoppierende Inflation in den letzten Monaten, die jetzt eigentlich nur dadurch eingefangen werden könnte, dass die EZB massiv die Zinsen erhöht. Aber da hat sie ja letzten Endes deutlich schlechtere Karten.
Gut, aber irgendwas muss ja bei der EZB, der lahmen Ente, passieren, denn jetzt am Mittwoch, am vergangenen, haben die nämlich ein Krisengespräch, eine Krisensitzung aufgenommen. Was Krisenhaftes gibt es denn da jetzt so zu diskutieren?
Ja, das ist das, was ich gerade so versucht habe, schon mal ein bisschen anzudeuten. Die EZB hat ja nicht nur das Problem der Inflationsentwicklung, die sie irgendwie in den Griff kriegen muss. Sie muss bei allem, was sie tut, deswegen diese 19 Länder, danke nochmal an den Hinweis. Sie muss immer gucken, was passiert in diesen 19 Ländern, wie kommen ihre geldpolitischen Maßnahmen in diesen 19 Ländern an. Und wir haben schon wieder das Problem, und ich möchte nicht sagen, ich habe es ja gesagt oder wir haben es ja gesagt, aber wenn du dich daran erinnerst, vor einigen Folgen, wir hatten das Thema Euro-Schuldenkrise 2.0, Fragezeichen. Mhm. Mhm. Und genau darauf steuern wir jetzt hin. Die Renditen beispielsweise der Staatsanleihen von Italien, von Spanien, von Portugal, von Griechenland sind wieder nach oben geploppt. Die Zehnjährigen von Italien haben jetzt wieder die 4% überwunden. Vor kurzem standen sie noch bei 1%. Das steht jetzt natürlich alles erstmal auf dem Papier, aber man muss ja immer dran denken, wir haben hier einen hochverschuldeten Staat, Italien, der sich jetzt zum 3- bis 4-fachen verschulden muss, wenn er Geld braucht. Hm. So, und bei anderen Ländern wie Griechenland etc. sieht das auch nicht besser aus. Und die haben ja in den letzten Jahren, sind sie ja nicht gerade dadurch aufgefallen, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Riesenreformen und bauen jetzt ad hoc unsere Schuldenberge ab, sondern im Gegenteil, nachdem sozusagen die Hochzeit der Schuldenkrise vorbei war, wurde dann so wieder ein bisschen so Business as usual gemacht, weil ja die EZB da war, immer brav die Anleihen gekauft hat. Aber jetzt haben wir wieder die Situation, dass natürlich der Markt ganz richtig einschätzt, wo sind denn jetzt in der Eurozone wieder die Krisenherde, die möglichen Krisenherde, die jetzt Probleme bekommen bei einer Zinswende mit ihren Refinanzierungen. Und da zeigen die Zeigefinger eben wieder auf die gleichen Staaten wie in der Euro-Schuldenkrise. Und die EZB, die hat jetzt das Problem, auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie muss einerseits, muss sie einfach die Inflation bekämpfen. Das heißt, sie müsste eigentlich wirklich die Zinsen auch deutlich erhöhen, aber sie weiß natürlich, dass sie mit ihren Zinserhöhungen die Renditen in diesen entsprechenden Ländern noch weiter nach oben treiben und deren Refinanzierungskosten noch weiter explodieren lassen. Was macht man also? Man erfindet ein neues Instrument. Da ist die EZB ja inzwischen Meisterin drin. Ne? Wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, dass ein neues Antitransmissionsinstrument. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht das falsche Wort benutze. Also ist auch egal. Es geht letzten Endes darum, dass man sich die Möglichkeit schaffen will, die Einnahmen, die man aus fällig gewordenen Anleihen, aus ihren Anleihenkäufen, da war es bisher üblich, also mal an, eine deutsche Bundesanleihe ist fällig geworden, das Geld hat die EZB genommen und es wieder in eine deutsche Bundesanleihe reinvestiert. Jetzt soll möglich werden, dass man das Geld, was aus einer fällig gewordenen deutschen Bundesanleihe kommt, zum Beispiel in eine italienische Staatsanleihe investiert. Mhm. Also sprich, dieser Schlüssel, den es bislang gab, dass man entsprechend der Kapitalanteile der einzelnen Länder an der EZB-Bilanz nur Anleihen kauft, der wird komplett aufgeweicht. Es wird schwerpunktmäßig, werden die Anleihen der Länder gekauft, die in die Bredouille geraten sind. Natürlich wird das funktionieren, aber das wird auch nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren. Und ich möchte jetzt nicht zu der Fraktion jetzt überlaufen, die sagt, das ist im Prinzip der erste Schritt zur Implosion des Euro. Aber wir werden hier eine Schieflage in der Bilanz bekommen, wenn das so durchgeführt wird, in der EZB-Bilanz bekommen, wenn das so durchgeführt wird, wo kein Mensch weiß, wie die jemals wieder abgebaut werden soll. Das Problem nämlich bei der ganzen Sache, und das ist an dieser Stelle jetzt dann sozusagen noch der letzte Satz für diesen Blog, wenn die EZB das jetzt macht, hat sie sich als erpressbar bewiesen. Der Markt weiß jetzt, man braucht nur genügend Druck auf die Renditen verschiedener Länder auszuüben und die EZB wird beispringen und wird wieder irgendeinen Rettungsmechanismus aus dem Hut zaubern und damit macht sie sich letzten Endes erpressbar und sorgt dafür, dass die entsprechenden Investoren im Kapitalmarkt so eine Art Free Lunch, also kostenlose Mahlzeit, kostenlose Gewinne, risikolose Gewinne generieren können.
Danke an dieser Stelle für den kleinen Exkurs, um vielleicht nochmal zur Ausgangslage zurückzukommen. Was wird denn jetzt nun mit diesen ganzen Entwicklungen, wie die FED reagiert, wie die EZB reagiert? Wohin wird das Ganze jetzt gehen? Werden wir mit diesen neuen Maßnahmen die Inflation eindämmen können? Jetzt mal die Entwertung des Euros durch Euro-Krise 2.0 mal ganz außen vor gelassen vielleicht. Aber auch, wie wird's mit den Zinsen weitergehen? Kommen wir hier wieder zu einem Punkt, wo es nach unten geht? Oder ja, wie wird's weitergehen, deiner Meinung nach?
Ja, also meiner Meinung nach werden wir eigentlich Folgendes erleben können. Der US-Notenbank traue ich ohne jeglichen Zweifel zu, dass sie die Sache halbwegs in den Griff bekommt. Sie wird eine Rezession anstoßen, aber ich glaube, wir werden, und da muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, was heißt Rezession? Man spricht ja immer davon, 2 Quartale in Folge mit negativen Wachstumszahlen. Das ist jetzt nichts Dramatisches, hatten wir früher auch schon mal, sind eigentlich dann immer wieder, gab es dann Zeiten mit deutlichem Wachstum. Also ich glaube schon, die FED wird jetzt einiges dafür tun, um das alles wieder ein bisschen gerade zu rücken. Die insgesamte Marktlage wird dafür sorgen, auch dass da ein bisschen Unterstützung kommt. Denn wir gehen zumindest davon aus, dass wir in einigen Monaten hier schon die ersten wesentlichen Basiseffekte sehen. Also bei der Inflationsberechnung wird ja auch immer im Vergleich zum Vorjahr genommen oder zum Vormonat. Und das nivelliert sich dann langsam wieder so ein bisschen aus. Also ich glaube auch, dass die Rallye an den Rohstoffmärkten zwar weitergeht, aber an Durchschlagskraft verliert. Wobei letzten Endes auch Amerika ja in der besseren Ausgangslage ist, dass man zum Beispiel gerade beim Thema Energie ja sehr viel Eigenes zusteuern kann, um hier entsprechend die Kosten im Zaum zu halten. Also da ist Amerika einfach schlichtweg in der besseren Lage. Wo werden wir irgendwann landen? Wir werden sicherlich im Bereich von 3%, vielleicht auch 3,5% beim Leitzins landen. Vielleicht auch 4, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist letzten Endes, dass hier die Inflationsentwicklung entsprechend gedämmt oder gedämpft werden kann. Die Unternehmen werden sich darauf einstellen. Wir werden sicherlich bei den einen oder anderen Probleme sehen, was die Refinanzierungskosten angeht, jetzt auf Unternehmensebene. Der ganze Technologiesektor wird natürlich mit einem höheren Zinsniveau sich einer neuen Bewertungsbasis stellen müssen. Aber wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten bei den Kursen zum Teil dermaßen stark abgegeben. Ich glaube, da ist das alles schon mit eingepreist. Also Amerika bleibt jetzt von der Region her unser Favorit. In Europa bin ich ein bisschen pessimistischer, weil die EZB einfach mit angezogener Handbremse fahren muss, wenn sie sich entscheiden würde, die Inflation halt so zu bekämpfen, wie sie es eigentlich müsste, würde sie wichtige Märkte wie Italien, wie Griechenland, wie Spanien, wie Frankreich zerreißen letzten Endes. Mhm. Das wird sie nicht riskieren. Dazu ist sie einfach viel zu stark inzwischen politisch dominiert. Das heißt also, sie wird mit angezogener Handbremse agieren. Das heißt, die europäischen Verbraucher und auch Unternehmen werden sich wohl dauerhaft erst einmal auf überdurchschnittlich hohe Inflationsraten einstellen müssen, bei gleichzeitig aber auch steigenden Zinsen. Eine Kombination, die wirklich wahrscheinlich keinem richtig gefällt. Ich glaube auch, dass wenn wir in eine Rezession gehen, diese hartnäckiger werden dürfte, als es beispielsweise in Amerika der Fall sein könnte. Also Europa ist da wirklich sehr, sehr schwach aufgestellt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Euro jetzt gleich implodiert. Das war vorhin eher so ein langfristiges Szenario, weil der Euro ja inzwischen einfach eine politische Währung ist. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber die Spannungen, die inneren Spannungen in der Eurozone, volkswirtschaftlich vor allem und dadurch wahrscheinlich auch politisch, werden zunehmen.
Welche Anlagestrategie resultiert denn da jetzt daraus für die Anleger?
Ja, also insgesamt würde ich ja immer sagen, zwei wesentliche Pfeiler, Sachwerte und Schulden. Sachwerte sind Aktien. Das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Aktien sind Sachwerte. Also das heißt, ich glaube schon, dass der Aktienmarkt sich ab Herbst wieder deutlich berappeln kann, auch unter einem Szenario deutlich höherer Zinsen und weiterhin hoher Inflation, weil einfach Aktien alternativlos sind, um mal ein Wort aus früheren Zeiten anzubringen. Ansonsten wisst ihr ja, ich bin ja ein Fan von Anleihen, weil es gibt fast nichts Besseres, als dass jemand einem Geld schuldet. Und Anleihen sind ja nichts anderes als Schulden. Da gucke ich darauf, dass man hier einerseits so die gefallenen Engel einsammelt. Also wir haben ja noch ganz, ganz viele Anleihen im Markt rumlaufen, die in den letzten Monaten extrem verloren haben, teilweise deutlich unter Nennwert notieren, mit kurzen bis mittleren Laufzeiten von, ich sag mal so, bis zu 5 Jahren. Und wenn man da so Durchschnittsrenditen von 4, 5, 6% generieren kann, hilft das sicherlich, den Inflationsschmerz so ein bisschen zu lindern. Und ansonsten bin ich natürlich auch gespannt darauf, was dann für neue Bonds an den Markt kommen, denn die müssen natürlich die zukünftige Zinsentwicklung dann einpreisen. Also da gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch wieder vernünftige Renditen bei den Neuemissionen bekommen. Also es kommt natürlich so ein bisschen immer aufs Kleingeld drauf an, um so ein Depot zu strukturieren. Also Aktien sind halt gesetzt und entweder hat man ein bisschen Kleingeld, um sich ein paar Anleihen noch mit ins Depot zu legen, oder es gibt ja auch inzwischen entsprechende Fondsmodelle oder Zertifikatsmodelle mit entsprechenden Anleihen Portfolios, also auch im ETF-Format, mit dem man natürlich ein bisschen besser zurechtkommt. Und da würde ich einfach mal auch gucken, wer hat denn jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eingebüßt. Aber wie gesagt, der Fokus immer auf die kürzeren bis mittleren Laufzeiten bis 5 Jahre legen.
Okay, super. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.
Ja. Macht's gut. Tschüss.